Herzlich willkommen zu Folge 5, liebe Zuhörer vom Destiny Lorecast. Hier ist wieder der Matze und mit mir dabei heute wieder der
Wolfgang. Herzlich willkommen.
Hallo, wir hoffen, dass ihr schöne Weihnachtstage hattet und gut ins neue Jahr gekommen seid. Mhm. Und möchten heute wieder mit einer neuen Folge ins neue Jahr starten.
Genau.
Themenmäßig haben wir heute vorbereitet, als großes Oberthema fangen wir mal an mit den Char. Also ich sage, warum ich nur sage, fangen wir an, kommen wir dann gleich noch drauf. Dann haben wir natürlich wie immer eine Waffe der Woche und zwei geheime Themen, jeder eins. Kennt ihr ja schon. Aber zuerst hatte Wally, glaube ich, noch einen Nachtrag oder kleines Mini-Thema.
Kannst genau, ja mal weil sagen. Wir regen euch ja an, uns Fragen zu stellen auf zum Beispiel @d2lorecast auf Twitter.
Direkt Werbung.
Und wir haben in unserem Clan irgendwann mal kam die Frage auf und ich habe dann natürlich gesagt, hey, weißt was, ich recherchiere das und dann kannst du es im Podcast die Antwort hören. Und zwar war die Frage, weiß Mara Sov eigentlich, dass Ulthryn als Hüter wieder lebt? Beziehungsweise weiß sie, dass er tot ist, weiß sie. Dass wir ihn getötet haben, weiß sie auch. Das kommt im man konnte in Forsaken in der Erweiterung sie besuchen in ihrem Thronsaal und beim vierten Besuch geht sie auf das ganze Thema ein. Ob sie allerdings weiß, dass er ein Hüter ist, wird diskutiert. Es gibt noch keine direkte Antwort im Spiel. Aber da hat einer geschrieben, das fand ich eigentlich eine nette Idee, ob es tatsächlich so ist, weiß kein Mensch. Der Geist von Ulthryn Sov, Glint, wie heißt der im Deutschen?
Keine Ahnung.
Funke, keine Ahnung, irgendwie so Glint heißt im Englischen. Ja. Hat ja vorher ewig lang, das war einer der Geister, der fast ein bisschen belächelt worden ist von den anderen Geistern, seinen Hüter sozusagen gesucht. Und dabei gibt es einen Lore-Eintrag, wie er auf einen Hüter und seinen Geist trifft. Und da sagt der andere Geist, dass er eine nette neue Hülle hat. Und die neue Hülle von Pulled Pork, so hieß der Geist von Crow vorher, hat die Riff-Farben. Und da ist quasi die Theorie, weil er sagt, die Hülle quasi ein Geschenk war, ist die Theorie, dass er die Hülle tatsächlich von der Königin geschenkt bekommen hat, weil sie ja der hellseherische Fähigkeiten und könnte dadurch das vielleicht schon vermutet haben, dass er irgendwann mal der Geist von Ulthryn Sov wird und ihm dadurch eben die Hülle in Rifffarben geschenkt hat.
Und selbst wenn sie nicht genau explizit ihn gesehen hat, die Erwachten haben ja alle so ein bisschen diese Vorahnung in Form von Träumen, können sie ja zumindest gesehen haben, dass es irgendwie ein Erwachter wird, der sein neuer Begleiter wird sozusagen. Und das,
genau,
also selbst richtig. Wenn sie nicht weiß, dass es Ulthryn direkt ist, aber das klingt auf jeden Fall plausibel.
Ich meine, Glint hat das ganze Sonnensystem durchsucht und war halt jetzt gerade im Riff unterwegs und dann halt in der Träumenstadt, wo er schließlich fündig worden ist.
Ja.
Ah. Genau, und das war das Einzige, was ich so dazu gefunden habe.
Okay. Spannend. Und damit haben wir direkt die Frage von unserem Clan beantwortet. Sehr schön. Direkt erstmal Community-Arbeit geleistet. Daran seht ihr, es wird schnell aufgegriffen. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, direkt bei Twitter @d2lorecast.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Setzen wir uns gerne mit auseinander. Genau. Frage wäre jetzt, ich kenne ja dein geheimes Thema nicht. Ich könnte mit meinem geheimen Thema anfangen, das würde tatsächlich passen. Und wir schieben das Hauptthema danach oder wir machen direkt mit dem Hauptthema oder mit deinem Thema. Ich weiß nicht, was du hast. Dann fange ich mit meinem geheimen Thema an, weil mein geheimes Thema hat tatsächlich direkten Bezug zur aktuellen Jahreszeit. Und zwar sind wir ja alle mehr oder weniger freudig beim Keksebacken. Und ich habe mich da gefragt, ich habe mich da im Zuge dieser Woche oder dieser Folge ein bisschen mehr mit einem bestimmten Charakter beschäftigt, und zwar mit der guten Eva Levante. Da die ja tatsächlich immer nur bei zwei Festivalitäten auftaucht und man, also ich zumindest als Spieler, sie mit diesen Festivalitäten in Verbindung bringe, aber sonst nicht viel mehr über sie weiß.
Es sind sogar drei.
Drei? Okay. Ich
Sommer, wüsste, Anbruch, Halloween.
Genau, ich habe Feste Verlorenen und Anbruch.
Und das Sommerdings.
Im Sommer? Ach stimmt, aber das war ja nur dieses eine Hüterfest jetzt, ne? Das war ja ausgenommen, da war sie ja auch noch mit
Ach drin. So, ah, okay, ja.
Das ist ja kein regelmäßiges Ding gewesen. Genau. Deswegen habe ich ein bisschen was zu Eva Levante gemacht. Und zwar einfach so grundsätzlich, wie sie in beiden Destinys so ein bisschen beleuchtet wird und wo sie halt auftaucht. Das haben wir gerade schon gesagt. In Destiny 1 ist sie das erste Mal aufgetaucht bei dem Fest der Verlorenen. Und hat damals, ich habe ein Zitat von ihr hier stehen, dies sind die Traditionen der Stadtwächter. Wir teilen sie mit dir, damit du die, die du beschützt, besser verstehen kannst. Zitat von Eva Levante. Genau, sie hat damals dieses Fest praktisch im Turm ausgerichtet und wie ich es gerade schon vorgelesen habe, war ihr Sinn und Zweck dahinter, den Hütern ein bisschen mehr mit den Menschen vor Ort zu verbinden und dem Hüter die Menschen näher zu bringen, die er auch beschützt. Genau. Und dann kennen wir sie noch aus einem zweiten Fest, nämlich vom Anbruchfressen. Das gab es, soweit ich es recherchiert habe, auch im Destiny 1 schon.
Ich glaube, ja.
Auch wenn ich da immer nicht der Fachmann bin, weil ich kein Destiny 1 gespielt habe. Genau, da gibt es auch eine Beschreibung, ein Winterfest, das in der Stadt gefeiert wird und von Eva Levante in den Turm gebracht wurde. Natürlich aus dem gleichen Zweck wie auch das Fest der Verlorenen. Das Fest der Verlorenen hatte natürlich noch diesen Beigeschmack, dass man sich auch, dass die Toten halt auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Das Anbruchfest dient halt nur dazu, irgendwie Gemeinschaft zu stärken und die Leute miteinander zu verbinden. Genau, und dann kommen wir ein bisschen zu ihr in Destiny 2. Und im Zuge des Roten Krieges habe ich auch ein bisschen was darüber gefunden. Natürlich überlebte sie den Roten Krieg und die Invasion der Roten Legion in der letzten Stadt. Sie hatte davor wohl einen Laden im Turm, den sie danach nie wieder eröffnet hat. Und nach dem Roten Krieg und der Invasion erwähnt der Geist auch, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr gesehen wurde. Und dann sehen wir sie zum ersten Mal in Destiny 2 beim ersten Fest. Nee, warte, lass mich kurz gucken. Nee, beim ersten Fest der Verlorenen nämlich nicht. Genau, das erste Fest der Verlorenen nach dem Roten Krieg ist Eva immer noch nicht da. Und da übernimmt nämlich dann Amanda Holiday die Rolle der Organisatorin des ersten Festes der Verlorenen, was ich auch ganz spannend finde, weil das erste Mal, wo wir sie sehen, ist das erste Anbruch. Und zwar Anbruch 2019, Start am 17. Dezember. Da haben wir Eva zum ersten Mal gesehen. Da übernimmt sie das dann wieder.
Die kam quasi zu Shadowkeep wieder.
Shadowkeep.
Ja.
Ja, genau. Da wurde sie dann nämlich auch erst mit aktualisiertem Modell ins Spiel eingeführt. Da wurde nämlich das Spielmodell auch angepasst, dass sie nämlich die Details ihrer Gesichtszüge und den Händen, da wurden mehr Details hinzugefügt, dass sie älter erscheint. Um halt sie auch als älter darzustellen.
Unser aller Oma.
Genau. Die Oma, die Kekse backt.
Backen lässt.
Und die Beschreibung wurde im Zuge dessen halt auch geändert. Da stand dann, Eva ist nicht länger eine Ausstatterin für Helden des Turms, sondern sie widmet ihre Zeit nun der Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Wächter die saisonalen Ereignisse genießen können. Genau, dann habe ich noch einen kleinen Part während der Saison der Würdigen. Das war nämlich dann letztes Jahr Sommer. Genau. Da hat sie ja bei Zavala geholfen bei Ausrichtung der Wächterspiele. Und nebenbei hat sie da nämlich noch, während sie mit Zavala zugange war, konnte sie den Drifter noch da, also den Vagabunden noch davon überzeugen, ihr zu helfen, indem sie seine auf Deutsch übersetzt Pfandtechnologien, also dieses Deposit, diese Deposit-Mechanik, wo du halt Sachen deponieren musst, was wir auch aus dem Gambit kennen, war ja Teil der Struktur des Podiums. Wir mussten ja auch Sachen abgeben.
Stimmt.
Genau, das hat sie nämlich vom Vagabunden sich da einbauen lassen, ohne dass Zavala das wusste. Also da hat sie so ein bisschen mit dem Vagabunden paktiert, ohne dass es mitkriegt. Fand ich ganz lustig. Genau, und jetzt haben wir noch Feiern im Schatten der Pyramide. Steht unter dem Slogan, ominöse Vorzeichen für diesjährige Fest, nicht wahr? Sagt Eva zu Beginn des ersten Festivals der Verlorenen nach der Ankunft der Pyramiden. Genau, als das Fest beginnt, begrüßt uns Eva, wobei da ihre übliche Ausgelassenheit so ein bisschen gemindert wirkt, aufgrund der Pyramiden und dem Ganzen drumherum. Sie erkennt dann die schlimmen Umstände an, mit denen wir uns da konfrontiert sehen, glaubt aber gleichzeitig, dass es trotzdem wichtig sei, sich mit den Toten und den Opfern, die sie gebracht haben, weiter zu beschäftigen, auch wenn vielleicht gerade drohende Verluste vor der Tür stehen, sozusagen. Genau. Als sie uns die Maske gab, enthüllte Eva das Spider. Ach genau, das war das. Die Geschichte ist eigentlich auch ganz lustig. Sie gibt uns die Maske und sagt im Zuge dessen, dass Spider lebenswichtige Vorräte als Investition bereitstellen möchte. Sie ist allerdings misstrauisch ihm gegenüber und erzählt uns, dass er halt darauf bestanden hat, seinen Lieblingskollegen, ich mache es gerade in Anführungsstrichen, zu sehen. Damit meint sie natürlich, also meint er natürlich uns. Sie stimmt ihm dazu, dass wir uns mit ihm treffen sollen. Wir gehen da auch hin und hinterher kriegt sie halt irgendwann raus, dass uns Spider in den unendlichen Wald, in den sogenannten Spukforst geschickt hat, um nach der Beute zu suchen, die Vex vor vielen, vielen Jahren aus dem Haus der Könige gestohlen hatten, anstatt dass er uns etwas gibt. Also es war halt nur ein Vorwand, uns anzulocken und er sagt dann sozusagen, hey, komm, geh mal da rein und such mal Beute für mich. So. Das fand sie dann halt, also im Nachhinein, wenn wir sie wieder treffen, findet sie das halt auch überhaupt nicht gut und beschließt dann nie wieder mit Spider zusammenzuarbeiten. Auch ein sehr lustiger, kleines Detail an ihr. Das war auch alles, was ich dazu zu ihr gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du doch ein bisschen was mehr über sie weißt, aber ich dachte, man könnte sie mal ein bisschen beleuchten.
Nö, ich kann nur eins sagen. Habt ihr mich vermisst?
No, unsere Lieblingsrussen-Oma. Ohne es böse zu meinen. Aber sie hat halt schon einen russischen Akzent.
Ja.
Genau, das zu meinem geheimen Thema heute. Ich habe es mal möglichst kurz gehalten.
Sehr gut.
Wollen wir erst Hauptthema oder erst dein Thema machen?
Nehmen wir mal Hauptthema.
Okay, dann machen wir heute, haben wir uns ja gesagt, wir gehen endlich mal auf die Schar ein. Die große böse Schar, die wir irgendwie andauernd wiedersehen. Auch ein Grund war auch, warum wir auf die Schar zu sprechen kommen wollen, ist ja dadurch, dass sie ja eigentlich in der jetzigen Saison wieder stattfinden, in Form der Zorngeborenen. Und beim Ausarbeiten des Themas haben Wolfgang und ich irgendwie regelmäßig geschrieben und sind sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass die Schar zu viel beinhaltet für nur eine Folge. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir teilen die Schar auf mehrere Folgen. Wir wissen noch nicht genau, ob es 2 oder 3 sogar werden, aber auf jeden Fall Minimum 2.
100.
300.000, genau. Dementsprechend machen wir heute die Entstehung der Schar und praktisch so Ereignisse von Destiny 1 noch rein, gehen aber noch nicht auf Destiny 2 Inhalte ein. Das ist so unsere zeitliche Trennung.
Ja.
Genau. Und ja, im Zuge dessen sprechen wir natürlich auch, also das war der eigentliche Gedanke, dass wir auch über Savathun bald mal reden wollen, aber die findet natürlich in dieser Schar-Story schon ihren Platz, weil sie ist halt Schar, so dementsprechend. Ja.
Ja, sie wird früher erwähnt, als man denkt.
Tatsächlich ja, fand ich auch ganz, also ich muss sagen, ich habe mich mit der Char-Story noch nicht so tiefgreifend befasst, fand sie aber sehr interessant und vor allen Dingen fand ich krass, wie viel Backstory da eigentlich drin steckt, die man, glaube ich, spielerisch ja überhaupt nicht merkt, weil es ja alles jenseits unserer Galaxie ist. Das heißt, es sind ja alles Origin-Stories, die irgendwie vor ewiger Zeit an ganz anderen Orten passieren und man kriegt davon nichts mit und da gibt es aber so viel Zeug zu.
Das ist auch das habe ich vor der Aufnahme gesagt, die Story von der Schar ist so ein bisschen so ein Wendepunkt in der Art und Weise, wie Story in dem Spiel erzählt worden ist, beziehungsweise vielleicht auch präsentiert worden ist. In der Erweiterung Taken King für Destiny 1 ist ja Oryx mit seiner Dreadnought gekommen und auf dem konnte man eben dieses Book of Sorrow, also dieses Lorebuch finden, wo halt die komplette Hintergrundgeschichte der Schar dargestellt ist. Das ist auch im Spiel so benannt und vorher ist das Spiel immer so ein bisschen kritisiert worden, dass es keine Story hat und mit dem Buch kam aber auf einmal so eine unfassbar große Story für ein Volk rein, dass es schon wieder fast erschlagend gewirkt hat. Aber macht's interessant, also wenn man sich vielleicht merkt ihr das dann auch selber, wenn wir das so ein bisschen erzählen, da steckt sehr, sehr viel dahinter, was man im Spiel leider nicht mitkriegt, sondern nur, wenn man sich ein bisschen durchklickt, aber ja.
Das stimmt tatsächlich, also irgendwie finde ich auch, dass man im Spiel viel zu wenig eigentlich von der kompletten Story mitkriegt, aber das dadurch brilliert Destiny ja auch, ne? Wenn du viel Geschichte haben willst, kannst du sie haben, musst aber halt auch gucken, so, also gezielt danach suchen, das wird dir halt nicht präsentiert.
Das ist vielleicht besser wie andersrum, wie wenn es dir ins Gesicht geschlagen wird und du eigentlich aber denkst, ich will jetzt, dass die Cutscene vorbei ist und jetzt dauert die noch 5 Minuten und ich kann es nicht abbrechen und so, keine Ahnung.
Ja, so rum finde ich es dann auch besser, da gebe ich dir recht. Ja, ich kann ja erstmal so ein bisschen generelle Sachen sagen, bevor wir dann so über die komplette Entstehungsgeschichte gehen. Also grundsätzlich die Schar, eine sehr, sehr alte Rasse von untoten Aliens, dienen der Dunkelheit und beten sie an und ihre Kultur basiert auf dem Prinzip der Schwertlogik. Was das bedeutet, kurz umrissen, sie müssen andere Zivilisationen zerstören, um Paracausane Macht zu erlangen und die Würmer ernähren, die in ihrem Körper leben. So, das ist es ganz grob runtergebrochen. Genau, die haben Würmer. Bei Katern fängt man dann an, Wurmkur zu geben. Bei der Schar, naja, die lässt man halt
machen. Sollte man vielleicht auch mal machen. Zavala, Wurmkur für die Schar.
Und sie werden von einem Pantheon dunkler Götter angeführt. Genau. Das wäre so ganz generelles. Orte, wo wir sie relativ viel in der Spielwelt finden. Bedeutende Präsenz auf dem Mond, haben wir jetzt seit Shadowkeep gesehen. Haben den Höllenschlund gebaut und den Schallerroten Bergfried errichtet. Warum lachst du?
Weil es gibt diesen Spruch, die Hexe, ich weiß, wie es im Englischen, The Wizard Came from the Moon aus Destiny 1, das war aus dem Trailer, das ist so ein bisschen, wurde am Anfang belächelt, so ein bisschen, weil das so ein komischer Satz war, aber das hat so ein Meme, Destiny-Meme.
Okay.
Aus alten Zeiten.
Dann haben wir natürlich eine Region auf der Erde, wo wir sie finden. Dann auf dem Saturn, wo wir ja noch nicht waren. Also ich zumindest noch nicht, weil ich weiß nicht, ob man in Destiny 1 dahin kam. Wahrscheinlich.
Zu FT Dreadnought.
Ja, genau. In Destiny 2 ja noch nicht. Genau, da kommt man hin, wo der Dreadnought kreist. Dann gibt es eisigen Regionen auf dem Mars. Schwieriges Wort. Und auf dem Titan finden wir sie auch, wo sie die Arkologien befallen haben. Können wir uns ja auch noch dran erinnern. Das sind so einige Orte. Genau. Dann habe ich noch so einmal schnell runtergebrochen die Hierarchie. Also fangen wir bei den niedersten Formen an und arbeiten uns nach oben. Geht natürlich los bei den Leibeigenen. Wir alle mögen sie. Sind Kanonenfutter für uns. Ich habe noch gefunden, wild und furchtlos. Werden von entfesselter Wut angetrieben. Und dann gibt es noch die besondere Form verfluchte Leibeigene. Das sind nämlich die, die explodieren, wenn sie jemandem zu nahe kommen. Die kennen wir auch alle. Tolle Viecher. Ganz toll. Dann die nächsthöhere Stufe wären die Akolyten. Über die habe ich tatsächlich allerdings inhalttechnisch nicht viel mehr gefunden, außer dass sie halt ne, einfach höhere Formen sind, bewaffnet sind. Die rennen halt nicht stumpf auf dich zu und hauen dir ins Gesicht, so wie die Leibeigenen, sondern die haben halt Bewaffnung. Danach kommen schon die Ritter, sind beschrieben als brüllende, laufende Festungen. Durch jahrhundertelange Schlachten wurden ihre hervorstehenden Knochen zu einer Rüstung so hart wie Relikteisen. Und die Abwehr durch ihre Knochen wird zusätzlich noch durch Scharmagie verstärkt, wodurch sie halt Schilde wirken und sich etwas heilen können, was wir ja auch alle aus dem Spiel kennen. Danach kommen schon die Oger, Ausgeburten aus Fleisch, Wut und zum Bersten gefüllt mit Scharhexerei. Finde ich sehr gut, den Spruch. Also ja, den Satz. Durchleben eine furchterregende Transformation während ihres Wachstums. Nämlich bestehend aus qualvollen Ritualen, die ihnen Gewalt sowie List verleihen. Und ganz oben stehen dann die Hexen. Hexen, da habe ich sogar, ich weiß gar nicht, ich habe es mir leider nicht markiert, von wem das Zitat ist. Hexen sind das Skalpell, mit dem die Schar das Universum Vivi seziert. Und wer dran denkt an die Folge über Clovis Bray, der weiß auch noch, was Vivisezierung ist. Vivisektion heißt es. Aber was das war, nicht schön.
Fröhliches Volk, die Schar.
Ja, klingt doch nach Spaß, oder? Sie hüllen ihre Knochen in Dunkelheit und Feuer und führen mit Experimente mit allem durch, was ihnen über den Weg läuft. Also, das sind die Hexen. Komm her und ich experimentiere mit dir. Genau. Das wäre soweit das zum Generellen. Da würde ich sagen, können wir ein bisschen über ihren Ursprung reden. Und da stolpert man dazu allererst über den Gasriesen-Fundament.
Genau, ist ja passend, dass die Geschichte der Schar mit einem Planeten anfängt, der Fundament heißt.
Ja.
Fundament, also die Geschichte fängt an vor vielen, vielen Millionen Jahren. Die Schar ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Volk. Wenn nicht sogar vielleicht das älteste, was so dokumentiert ist in der Form mit den ganzen anderen Völkern, die jetzt in der Story so vorkommen. Dann wäre ja eigentlich die Exos und die Exos das jüngste Volk.
Ja, eigentlich ja.
Oder waren die Dingens? Na, Erwachten. Ja. Erwachten? Oder die Erwachten wahrscheinlich später.
Stimmt, weil die Erwachten sind ja zum Kollaps entstanden. Da hat Clovis Bray aber schon mit Exos geforscht. Boah, das überschneidet sich, aber da müsste man
egal, ganz wie genau auch mal gucken. Auf alle Fälle, Schar, viel, viel Milliarde.
Ja, da müsste man mal irgendwann einen Zeitstrahl machen, den Destiny-Zeitstrahl.
Die Schar war damals ein sehr kurzlebiges Volk, tatsächlich. Also Fundament, nochmal kurz zum Planeten, müsst ihr euch vorstellen, ist ein sehr großer Planet, ein Gasriese und hat 52 Monde, also das allein spricht schon für die Größe von dem Ding. Wenn ein Planet so groß ist, dass er so viele Monde, die sich dabei nicht in die Quere kommen.
Ja. Das musste erstmal hinkriegen.
Fast, genau. Die Shah war damals ein sehr kurzlebiges Volk. Der König des Osmiumhofs, um den es jetzt gleich geht, war 10 Jahre alt und galt damit schon als alt und senil. Die Frage ist allerdings natürlich, wie lange dauert ein Jahr da, wenn der Planet so groß ist, wiederum. Aber so ist es halt. Genau, und der König hatte 3 Töchter. Aurash, die älteste Thronfolgerin, Satona, die mittlere, die aber eigentlich den Wunsch hatte, eher eine Brutmutter zu werden und so ihr Leben zu verlängern, weil Brutmutter haben immer länger gelebt, weil sie eben für die Fortpflanzung verantwortlich waren oder für die Fortbestehung des Volkes. Und Xiro, die jüngste. Das waren die 3 noch lebenden Kinder vom König des Osmiumshofes.
Genau, da muss ich noch kurz reingrätschen, weil, ganz wichtig, bevor das passierte, sind die Proto-Shah oder die Proto-Hive sind irgendwann mal auf ihrer Heimatwelt auch abgestürzt. Also die sind da nicht durch Evolution entstanden, sondern die sind auf diesem Gasriesenfundament abgestürzt. Und aus den Scherben ihrer Heimatwelt, mit dem sie darauf abgestürzt sind, bildeten sich dann die Kontinente auf dem Fundament-Ozean. Genau. Und dann kam das, was du jetzt meintest. Wollte ich nur kurz davor noch anmerken.
Was ja auch wiederum vielleicht ein bisschen für die Hintergrundstory sorgt, weil wenn der Planet tatsächlich nicht gedacht worden ist, darauf zu überleben und die Shah halt quasi nur mit den Scherben ihres eigenen Planeten überleben konnten, spricht es vielleicht für die Umstände oder die Widerstandsfähigkeit oder den Antriebswillen.
Ja, den Lebenswillen einfach auch, ne? Ja. Den man dadurch bildet, genau. Wenn man immer so vor solchen Herausforderungen steht.
Der König führte ständig mit sich eine Art toten Wurm, der an der Küste des Osmiumhofes, also an der Küste des Kontinents quasi angeschwemmt worden ist, von dem er behauptet hat, der kommuniziert mit ihm und gibt ihm Ratschläge oder so. Ein Grund vielleicht, warum ihn die anderen für alt und senil und verrückt gehalten haben.
Möglich, ich würde ihn auch für verrückt halten, wenn er mir erzählt, ich habe einen Wurm gefunden, der spricht zu mir.
Jeder sollte so einen Wurm haben. Genau, eine der Brutmütter vom Osmiumhof, Taox, fürchtete, dass keine der Töchter würdig war, ein passender Thronfolger zu sein. Also sie hat sich tatsächlich ein bisschen gesorgt, wie es weitergeht. Auch vielleicht von so einem König. Sie war diejenige, die auch die Kinder unterrichtet hat. Insgesamt hat der Osmium-König 10 gehabt, 10 Kinder und eben die 3 waren noch die letzten Überlebenden. Taox hat sich dann gedacht, was mache ich, wenn keins von den Königskindern passender Thronfolger ist? Ich suche mir einfach ein anderes Volk und bitte drum, die so ein bisschen zu intrigieren, bitte drum, dass die einfach den König töten und ich dann Herrscherin werde. Weil was macht man, wenn man den Herrscher für nicht geeignet hält?
Intrigieren, das haben wir doch schon bei Maras Hoff gelernt. Genau, das war ja danach. Okay.
Aber es ist so ein Thema, das sich wiederholt im Destiny-Universum. Ja. Das rivalisierende Volk waren die Heliumtrinker des Heliumhofs. Die willigten natürlich allzu gerne ein und töteten den Osmiumkönig. Allerdings konnten die 3 Töchter entkommen mit einem Schiff und haben auch den Wurm des Königs dabei mitgenommen.
Genau.
Warum auch immer sie dazu oder warum auch immer sie das gemacht haben.
Zu dem vielleicht Zeitpunkt. Haben die halt ihrem Vater noch vertraut und ne, wenn man halt irgendwie dann merkt, der Vater hat irgendwie eine Bindung zu diesem Wurm und vertraut dem und kommuniziert mit dem. Vielleicht erachtet man das dann als wichtig. Vielleicht hat der Wurm da auch schon zu denen gesprochen und hat gesagt, nehme ich mit. Weiß man auch nicht.
Ja. Und wie immer an solchen Geschichten und zu so einem Zeitpunkt, wenn irgendwelche Bösen kommen und den Vater und König töten und man flüchten muss, was macht man dann?
Rache,
genau. Mit ihrem Blut Rache an den Heliumtrinkern und vor allem an Taox, der Verräterin. Auf der Flucht haben sie dann ein gestrandetes Raumschiff gefunden auf dem Planeten.
Die Nadel.
Und haben ganze 2 Jahre damit verbracht, das Raumschiff zu reparieren. Und die Technik dahinter auch zu verstehen. Und wenn man bedenkt, wie alt die werden oder wie kurzlebig die sind, ist 2 Jahre schon sehr viel investierte Zeit.
Ja, bei 10 Jahren Lebensdauer akut, ne, ist ein Fünftel, also 20% des Lebens einfach. Das ist schon nicht wenig.
Ich hätte, glaube ich, nicht den Willen, so lang an irgendwas rumzudoktern.
Nee. Wenn man das mal auf Menschenjahre überträgt, so, ne, ist schon echt viel. Schon krass. Ja. Dann haben sie ja das Schiff genommen und sind Richtung Kern hinabgestiegen. Und sind Richtung zum Kern von Fundament getaucht, ne?
Genau, und sie machten es deshalb, weil der Wurm, der vermeintlich tote Wurm, Satona, eingeflüstert hat, in die Tiefe hinabzutauchen, dass sie da das Werkzeug für ihre Rache findet. Also der Wurm war tatsächlich vielleicht nicht ganz tot, sondern hat noch Satona beeinflusst.
Genau, und er hat ihr nämlich gesagt, ich versuche es jetzt auszusprechen, aber das Wort, was ich gefunden habe, man kann es eigentlich nicht aussprechen, es heißt Syzygy, also SYZYGY. Deswegen sollten sie zum Kern tauchen, weil sie dort etwas finden, was das auslösen können soll. Und das ist nämlich,
Nee, andersrum, das wollten sie verhindern sozusagen. Das war nämlich noch das Zweite.
Ach stimmt, das wollten sie verhindern, so rum, ja.
Klar. Genau, die Syzygy, also man schreibt es mit 3 Ys, versucht es mal auszusprechen, liebe ja. Leute da draußen, ist die sogenannte Gottwelle, die alles Leben auf Fundament vernichtet. Ja, und genau. Die entsteht dadurch, wenn sich sämtliche 52 Monde von Fundament in einer Linie anordnen und dadurch quasi diese sämtliche Anziehungskräfte von den Monden alle auf eine Stelle wirken.
Ja, wie so eine super Springflut.
Genau, also quasi 2 Probleme. Einmal die Heliumtrinker, die drohende Ausrottung durch des ganzen Planetens.
Ja.
Immerhin haben sie probiert, alles zu retten. Sie hätten ja auch mit dem Schiff einfach davonfliegen können und sagen, okay, ja, dann viel Spaß mit der Gottwelle, liebe Heliumtrinker. Seht, was ihr davon habt.
Ja, aber da merkt man vielleicht auch wieder das Potenzial der Dreien dann doch als König, weil da waren ja wahrscheinlich nicht nur noch Heliumtrinker übrig, sondern auch welche von ihrem Volk, die jetzt einfach sozusagen mit übernommen wurden. Und zu denen hat man ja vielleicht dann noch eine Bindung und hat gesagt so, nee, Rache und halt auch Wiedergutmachung und vielleicht auch Befreiung des eigenen Volks.
Genau. Ja, Aurasch hat beschlossen, das Raumschiff zu verwenden oder hat quasi dann den Marschbefehl gegeben, eben in die unendlichen Tiefen des Meeres hinabzutauchen. Und da sind sie einem riesigen Wesen begegnet, einem Leviathan, einem gigantischen, ja, das ist die Frage, was ist es? Ich will jetzt nicht Wurm sagen, weil das würde dann ein gigantisches Wesen.
Das wird eigentlich immer nur als riesige Kreatur oder gigantisches Wesen beschrieben, ne?
Genau, der von einem späteren Spieler in dem ganzen Spiel an die Stelle geschickt worden ist, um das zu bewachen, was jetzt gleich kommt. Um es mal ganz ominös auszudrücken.
Okay. Genau, was man dazu noch sagen kann, der Leviathan war auch ein Schüler des Reisenden.
Ah, du hast das verraten.
Oh. Wieso? Achso, das meintest du, mit dem wurde er dahin geschickt. Okay.
Genau, wow. Also vom Reisenden.
Ja.
Natürlich haben die sich gedacht, na, nee, schön und gut, aber nee. Wir haben eh nichts zu verlieren, wir fahren weiter. Und da haben sie dann tatsächlich nochmal 5 andere uralte Wesen gefunden. Und zwar waren das 5 Wurmgötter. Jul den Ehrlichen, Ur den Ewig-Hungrigen, Eir den Hüter der Ordnung, Akka den Wurm des Geheimnisses und Xol, Wille der Tausend.
Genau, davon kannte ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt der Recherche nur einen namentlich. Weil über den stolpert man ja zwangsweise. Über Xol.
Mhm. Richtig, war ja ein End.
War ja
nee, auch sogar ein DLC-End-Boss sozusagen.
Ja, und ist ja auch Gegenstand von einem Strike.
Genau.
Deswegen, da stolpert man ja heute immer noch drüber. Wobei jetzt leider. Ja nicht mehr, oder?
Nee. Der ist entfernt worden, war ja Mars.
Genau, war Mars, ja. Genau, die Wurmgötter haben dann behauptet, dass der Reisende und der Leviathan sie dort gefangen halten. Und haben den Schwestern Unsterblichkeit angeboten, wenn sie sich als Wirt parat stellen. Also sozusagen im Zug haben angeboten Unsterblichkeit gegen Freiheit. So. Genau. Die Schwestern akzeptierten den Pakt natürlich, weil Unsterblichkeit halt verlockend klingt. Vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, wenn du überlegst, dass sie 2 Jahre an diesem Schiff rumgedoktert haben, das heißt schon extrem viel Lebenszeit geopfert haben. Und dir dann bietet dir dann jemand Unsterblichkeit an, das ist schon echt verlockend.
Ja.
Genau, dann wurde Xiro nahm den, ich habe es als Rittermorph aufgeschrieben, mhm, und wurde zu Xivo Arad. Satona nahm den Muttermorph und wurde zu Savatun. Und da haben wir sie schon das erste Mal den Namen. Und Aurash wurde, nahm den Königsmorph und wurde dann zu Aurix, der König des Bienenstocks.
Also ihr merkt, da sind schon zwei Namen dabei, die, die wir schon öfters erwähnt haben. Xivo Arad ist ja gerade so der große Gegenspieler im, oder der, der, ja, im aktuellen, der aktuellen Season sozusagen. Genau. Und Savatun ist ja das.
Savatun ist eigentlich immer.
Das allzeits ominöse Scharwesen, das eigentlich in den letzten einen Vierteljahren hinter allem so ein bisschen steckt.
Ja, zumindest immer mal wieder. Oder durch, auch wenn es nur durch ihre Handlanger repräsentiert, auf jeden Fall auftaucht.
Das muss ich jetzt anmerken. Ich hoffe so, die, also ich finde, da wird so ein Ding drum aufgebaut, dass die das auch wirklich gut auflösen. Also da müssen sie echt liefern.
Ja, aber das können sie. Das können sie, ja, glaube ich. Genau, daraufhin natürlich dann mit Macht und Unsterblichkeit kehrten sie zu ihrem Volk zurück und befreiten es und verbreiteten gleichzeitig auch die Würmer. Und das, mhm, war dann auch die Geburtsstunde der Schar, so wie wir sie jetzt kennen. Da ist sie praktisch dann letztendlich entstanden, dadurch, dass sie die Würmer in sich aufgenommen haben und dann halt auch die Würmer in ihrem Volk weiterverteilt haben. Und seitdem führen sie Krieg. Da würde jetzt praktisch bei meinen Aufzeichnungen das nächste Kapitel losgehen, was heißt Feldzug der Zerstörung. Hochtrabend klingt es.
Mhm.
Genau.
Genau, interessant. Ich weiß, glaube, wir das gerade gesagt haben, sie haben quasi nicht die Würmer gegessen, sondern die Larven der Wurmgötter, mhm, sozusagen. Esst das Fleisch unserer Kinder, erreicht Unsterblichkeit und so, genau, weiter.
Ja, dann.
Und sie mussten der Gier der Larven in ihnen, also sie haben durch die Larven so eine ständige Gier nach.
Nach Tod. Also das ist so ein bisschen Tod komisch geschrieben. Genau, also bekommen. Sie verzehren sich, die Larven verzehren sich durch, dadurch, dass sie andere umbringen. Das ist praktisch das Lebenselixier für die Larven, die sie in sich tragen. Deswegen, mhm, daher kommt halt auch dieser komplette. Diese komplette Schwertlogik, die rausgeboren ist, und halt auch dieser Drang nach Zerstörung, einfach um diesen Hunger zu stillen. Und ja, das ist so das, der Grund dahinter.
Ja.
Genau, die neugeborene Schar stellte dann der Protoschar ein Ultimatum, die Wurmgötter zu akzeptieren oder unterzugehen. Das heißt, sie hat dann auch tatsächlich die komplette, also ihr ursprüngliches Volk, die Protoschar, vor die Wahl gestellt: folgt uns oder stirbt. Aurix richtete seine Aufmerksamkeit auf die Ammoniten, die auf einem Fundament Mond lebten und die Taox Asyl gewährt haben und sich auch noch mit dem Reisenden verbündet hatten. Da ging Aurix so ein bisschen hin. Genau. Dann, lass mich kurz lesen.
Ja, das haben sie quasi festgestellt, den Reisenden, als sie dann auf die Schar quasi entfesselt worden ist, haben sie festgestellt, dass um Fundament nicht 52 Monde sind, sondern auf einmal ein 53. Mond aufgetaucht ist, den eben die Ammoniten verehrt haben, und das war der Reisende.
Ah.
Ja, auch hier schon seine Finger im Spiel gehabt.
Interessant. Das, der normale Kampf Gut gegen Böse geht immer noch weiter.
Das ist eine Parallele für Himmel und Hölle, weil am Himmel ist der Reisende und in der Tiefe ist quasi die Dunkelheit, die Wurmgötter.
Ja. Ja, gut, ist ja auch immer naheliegend, das bekannte Wertesystem irgendwie einzubauen. Ne?
Yin und Yang.
Ja, genau.
Und Hölle. Gut und Böse.
Wie immer.
Schar und Wurmkur. Was?
Wurmkur, genau. genau. Ich habe mir gerade nicht notiert, warum. Auf jeden Fall habe ich als nächsten Punkt, dass unter dem Druck der Würmer Savatun ihren Bruder Aurix zur Strafe tötete. Aber ich weiß gerade nicht mehr, warum sie das tat.
Kann ich dir eine Antwort geben?
Okay.
Also die Schar und die Wurmgötter haben einen Krieg gegen die Ammoniten geführt. Und zwar ging es einfach nur um pure Ausrottung. Das ist so ein bisschen auch die Schwertlogik dahinter. Du musst
vernichten, ne?
Also du musst vernichten, du musst zeigen, dass du der Stärkere bist. Nur der Stärkere überlebt. Mhm. Während dem Krieg hat Aurix allerdings immer wieder Neigungen zum Pazifismus gezeigt, was die Wurmgötter erzürnt hat. Die glaubten unumstößlich an die Schwertlogik, dass das Leben gegen Leben sich eben an einem ständigen Kräftemessen befinden muss und nur derjenige überlebt, der gestärkt aus dem, also nur derjenige, der überlebt, geht gestärkt aus dem Kampf raus.
Hm, okay. Ja gut, dann macht Sinn, warum denen das missfallen ist.
Ja. Die Würmer in den Schwestern verlangten Krieg von Aurix. Der Hunger hat an ihrer Seele gezerrt und Aurix hat nachgegeben. Aber dann ging es darum, sich mit den Ammoniten zu treffen auf neutralem Boden. Und da hat Aurix aber wieder seinem inneren Drang nachgegeben oder ihrem inneren Drang. Ihr merkt dann gleich, warum wir zwischen männlich und weiblichen Artikel wechseln.
Das ist ein bisschen weirdo,
Wird. Und hat genau eben auf dem neutralen Boden ihn, auf dem neutralen Boden, nicht Boden, hat er ihnen Waffenstillstand angeboten. Und das hat Savathun so erzürnt oder die Wurmgötter so erzürnt, dass sie von Savathun verlangt haben, mit allen Mitteln auf dem Weg der Schwertlogik eben zurückzubringen. Und das hat sie getan. Sie hat Aurix getötet und den neutralen Boden sozusagen vergiftet, sodass die Entsandten der Ammoniten starben.
Allerdings starb Aurix nicht, wie man sich denkt, sondern seine Seele ging in die Aszendentenwelt über und kehrte dann in die Welt der Lebenden zu, also bis sie dann irgendwann in die Welt der Lebenden zurückkehrte. Danach, also nachdem die zurückgekehrt war, wurde er zu einem Tyrannen. Er überwältigte die Ammoniter, tötete den Leviathan und zwang die Taoks und den Reisenden zur Flucht. Das heißt, da hat eigentlich das, was die Wurmgötter wollten und Savathun durchgeführt hat, funktioniert. Sie haben ihn in dem Sinne dann bekehrt.
Mhm.
Genau. Danach bekriegten sich die beiden, also Savathun und Aurix, regelmäßig gegenseitig und töteten sich auch gegenseitig. Sie waren ja unsterblich und wurden wiedergeboren. Das taten sie zu einerseits natürlich zur Verehrung der Schwertlogik, nach der sie lebten, und auch um die schärfsten Klingen des Universums zu werden, weil sie halt der Meinung waren, jedes Mal, wenn sie halt wiedergeboren wurden, dann, oder beziehungsweise gestärkt aus dem Kampf hervorging, ne, jedes Mal einer gewinnt, der ist gestärkt und so weiter, und der andere wird wiedergeboren, gewinnt dann wieder, bla. Genau, und so kehrten sie jeweils immer, wenn sie besiegt wurden, in ihre eigene Thronwelt, in ihre jeweilige Thronwelt, in der Aszendentenwelt zurück. Sie errichteten natürlich ihre eigenen Thronwelten jeweils. Aurix nannte seine dabei Hoher Krieg und Savathun nannte ihre, oh Gott, das ist mit den Artikeln so weird, Hoher Hexenzirkel. So. Genau. Der Rachekrieg gegen die Taoks.
Gegen Taoks
wandelte sich in dieser Zeit nicht mehr nur in einen Krieg, sondern in einen Genozidfeldzug. Da kommen wir jetzt auch zu diesem wirklich Vernichten und Ausrotten. Ne? Genau. Dann haben wir, genau, da habe ich eigentlich als nächsten Punkt, kommen wir jetzt schon zu dem Krieg mit den Ekumene.
Mhm.
Hast du das auch? Ja. Mhm. Weil da passiert eine ganz wichtige Sache. Während des Kriegs zwischen Schau und Ekumene erkannte Aurix nämlich, dass die Wurmgötter ihn und seine Schwestern getäuscht hatten. Sie hatten nämlich ihnen ein bisschen vorenthalten, dass der Appetit der Larven in ihnen über die Fähigkeit, wie sie sie mit Tod füttern konnten, hinauswuchs. Also die Larven waren hungriger, als sie den Hunger noch stillen konnten. Das passte irgendwann nicht mehr zueinander und das hatten sie ihnen halt ein bisschen vorenthalten. Was mich auch ein bisschen abpissen würde, wenn man mir sagt, ja, hier Unsterblichkeit, nimm eine Larve und hinterher stellst du fest, oh, die Larve will immer mehr essen. So. Genau, Aurix traf sich daraufhin mit seinen Schwestern im Aszendentenreich, um halt mit ihnen darüber zu sprechen und das Problem zu lösen. Und sie wollten halt letztendlich sich von den Würmern lossagen, beziehungsweise sich von diesem Hunger befreien und retten. Dabei boten seine Schwestern ihre Macht an, damit er einen Weg zur Rettung finden kann. Aurix tötete daraufhin seine Schwestern und nutzte ihre Macht, um den Schutzgott Akka, den Wurm der Geheimnisse, zu konfrontieren. Dann daraufhin konfrontierte er ihn natürlich und er schaffte es auch, Akka zu töten und stahl dessen Fähigkeit, die Dunkelheit anzurufen, mit dessen Hilfe er die Tafeln des Verderbens schuf. Diese gaben ihm die Macht zu nehmen, wird es immer nur genannt. Ich habe da irgendwie nicht viel genaueres, also ich habe es halt aus dem Englischen übersetzt und da stand es eigentlich immer nur so als die Macht zu nehmen.
Deswegen ist er der Taken King.
Ja. Und da kommt jetzt nämlich der dritte Name, den wir halt kennen. Jetzt können wir auch erklären, warum das mit den Personalpronomen so ein bisschen komisch ist, weil hier wandelt sich Aurix zu Oryx. Und hier wird aus einer ehemaligen Schwester Oryx, König der Besessenen. Und jetzt sind wir von Mannpronomen zu, von Frau-Pronomen zu Mannpronomen endgültig gewechselt.
Ja.
Genau.
Sollen wir auf das Gleiche eingehen, was das heißt zu nehmen, oder sollen wir die Zuhörer, jetzt wollte ich schon Zuschauer sagen, die Zuhörer zappeln lassen?
Gut, das, also, wie du möchtest. Ja, dann lass sie noch ein bisschen zappeln.
Ja, genau.
Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das nicht... Wobei, hat es was mit dem System zu tun, was ich jetzt gleich erwähne? Ja, hat es.
Erzähl's einfach.
Ja, dann würde ich es ja nicht gleich vorwegnehmen. Genau, also ja. der Krieg mit den Ekumene ging dann weiter und in dem Zuge erweckte Oryx in einem kriegerischen Akt Zivuarat und in einem Akt der List Savatun wieder zum Leben, also seine beiden Schwestern.
Der Penner.
Ja, erst tötet er sie, nimmt die Macht und dann erweckt er sie wieder zum Leben. Und daraufhin ordnete er das Zehntsystem an. Jetzt kommt nämlich darauf, was die Macht zu nehmen eigentlich bedeutet. Jeder Schar, der seine Feinde tötet, nimmt einen Teil der, von dem, was er nimmt, für sich selber, um seinen Wurm zu nähren, und gibt den Rest an den jeweiligen Vorgesetzten sozusagen weiter, also jeweilig in der Rangordnung über ihm Stehenden. Und das tun halt alle der Reihe nach. Und so landet halt letztendlich alle Macht natürlich an der Spitze der Pyramide, was bei, in dem Fall, Oryx, Xivuarat und Savatun sind. Was eigentlich ein ganz schönes System ist, weil man muss nicht viel machen und kriegt trotzdem Macht. Ja, oder? Was sagst du dazu? Findest du auch ein gutes System?
Ja, schlecht ist es nicht.
Nö, also viel kriegen und nichts machen, finde ich gut. Na gut, nichts machen stimmt nicht ganz. Er hat einen Wurmgott getötet und seine Schwestern wieder belebt. Also das war bestimmt auch ein bisschen Arbeit, aber...
ja.
Genau, und jetzt kommt noch ein interessanter Fakt. Aus Angst, ein Nihilist zu werden, zeugte Oryx seine Brut. Also er hatte Angst, dem Nihilismus zu verfallen, und daraufhin als Lösung fing er an, irgendwie, also seine Lösung war halt, okay, ich brauche halt Nachkommen. Unter anderem einmal Krota, Sohn von Oryx, und die Todesenger-Zwillinge Ir-Anuk und Ir-Halak. Die Namen sind top. Könnt ihr nicht mal sowas wie Peter nehmen, das kann man nicht aussprechen. Genau, als Oryx unterwegs war, um die Dunkelheit zu studieren, was denn?
Peter, Sohn von Oryx.
Finde ich, ist doch super. Da hast du so einen Endboss im Destiny 1.
Und Todesbringer. Jetzt,
genau, Peter, Sohn von Oryx. Das war okay. Genau, Oryx war dann irgendwann zwischendurch unterwegs, um die Dunkelheit zu studieren, weil er ja die Fähigkeit, die Dunkelheit anzubeten oder anzurufen, von Schutzgott Akka übernommen hat. In der Zeit wurde Krota, also sein Sohn, von Savatun verleitet, mit seinem Hackebeil ein Portal in den Hohen Krieg, also in die in den Thron in der Aszendentenwelt zu schneiden, durch das die Vex eindringen konnten. Und hier kommt ein ganz interessanter Twist, dass da schon wieder die Vex irgendwie auch mit reinschielen. So. Alles viel zu wild.
Diese Schar, ne? Schuld an allem.
Ja, tatsächlich.
Schießt sie über den Haufen.
Alle. Daraufhin führten Krotas Kinder jahrelang Krieg gegen die Vex. Die Vex fanden allerdings sehr schnell heraus, dass die Verehrung der Schwertlogik und die Tiefe der und die Dunkelheit der Schlüssel zur Erlangung der Macht im Hohen Krieg waren, also in der Thronwelt waren. Die Schar allerdings war in der Lage, die Vex zu überwältigen, aber sie halt, also nur zurückzudrängen, aber nicht zu verdrängen, da sie zu viel Macht verloren, als sie in den Vex-Konflux eintraten. Die Situation im Hohen Krieg wurde so ernst, dass Wurmgut Eir selbst von Oryx verlangte, zurückzukehren. Er kehrte auch zurück und nutzte seine Macht, um die Vex zu nehmen und die Thronwelt zu säubern. Genau, verärgert über die Unvollkommenheit seines Sohnes, der es natürlich nicht geschafft hatte, warf Oryx seinen Sohn Krota ins Vex-Netzwerk, sodass er siegreich zurückkehre oder vergessen sterbe. Auch schon einen, also es passt halt einfach in dieses Bild der Schwertlogik auch wieder, ne? So,
ja, frisst das oder ist eine gute Erziehungsmethode.
dem möchte ich eigentlich widersprechen, aber okay.
Was, du willst spielen im Sandkasten, der schon voll ist, du gehst da hin und haust alle raus, oder du stirbst bei dem Versuch.
Oh ja, genau. Kind. Oder du spielst gar nicht. Ja. Was? genau, zunächst verübelte Krota das natürlich seinem Vater Oryx, dass er ihn in das Witz, dass er ihn praktisch so den Wechsel zum Fraß vorgeworfen hat. Dennoch verstand er im Laufe der Zeit und verstand er ihn, also warum er das getan hat. Es ist ja, ja
der hat sein, auch, hallo, der hat in der Drohnenwelt ein Portal für die Vex geöffnet. Was für ein.
Ja, einmal das, aber andersrum war das, glaube ich, auch noch so. Es war halt einfach das einzig Logische, was er machen konnte, um halt auch dafür zu sorgen, dass sein Sohn, dass er den Sohn nicht umbringt und ihm zumindest noch irgendwie eine Chance lässt zu überleben. Also ich glaube, das war sogar aus der Sicht der Schar noch eher ein Akt der Gnade, weil alles andere wäre einfach nur, ja, okay, ich töte dich. So viel mehr könnt ihr halt nicht. Also den einfach sich selbst zu überlassen, natürlich im Land des Feindes, ist vielleicht noch das Mildeste, was er machen konnte. Genau, und baute dann für Oryx und für die Dunkelheit dann Tempel, nachdem er das halt verstanden hatte, was sein Vater eigentlich von ihm wollte. Schließlich wurde Crota ein wichtiges Mitglied im Oryx Zehnt des Todes und erlangte selbst die Gottheit. Oryx erkannte im Nachhinein dann, dass das Eindringen der Vex in die Thronwelt nicht noch einmal passieren dürfe, und er verlegte den Hohen Krieg in den mächtigen Dreadnought, der aus den Überresten von Akka zusammengebaut wurde. Oder zusammengebastelt stand es sogar im Wiki. Das fand ich ganz lustig. Ich habe den halt nie gesehen, deswegen weiß ich halt nicht, wie er aussieht. Aber zusammengebastelt klingt schon ganz spannend.
Das schaut eigentlich tatsächlich so aus, wie wenn du links und rechts von dem Wurm was abgeschnitten hast.
Ach so, einfach so, ich schneide eine Scheibe Wurm
und
raus.
Und was mir jetzt aber gerade drauf bringt, wie groß dieser Wurm eigentlich gewesen sein muss.
Ja, wenn das Schiff an sich schon...
ist schon riesig.
Ja. Genau, dann gab es wohl noch eine Kampagne gegen die Harmony von der Schar aus, also Schar gegen Harmony und die Vex. Und da bin ich über den Namen gestolpert von Kira, würde man sie wahrscheinlich aussprechen, mit
Kuhn geschrieben. Ich denke auch, ja.
Heißt Kira Blade Transform.
Kira, ja.
Genau. Was eine... auf Englisch eine Vex Axis Mind Hydra, also das ist eine von diesen super großen Hydren, die wir jetzt, so eine Hydra, wie wir auch aus dem neuen Strike kennen. In der Größenordnung würde ich sie, glaube ich, einsortieren, ne? Genau, die zeigte ihm im Zuge dieser Kriegskampagne eine Simulation, also die zeigte Oryx eine Simulation seines früheren Selbst. Oryx lachte darüber nur und Kira war entsetzt und wollte wissen, was Oryx ihrem Volk angetan hatte.
So ein bisschen wie bei der Weihnachtsgeschichte mit Geist der Vergangenheit.
Ja, schon. Nur halt nicht, also, aber schon in der Deluxe Edition, ne? So, das ist dein Geist der Vergangenheit. Und da steht da nur, ist mir egal.
Ebenezer Oryx.
Genau. Ja. Oryx Scrooge. Genau. Letztendlich überreichte Oryx Kira an Savathun als Geschenk. Savathun fragte dann Oryx nach einem Beweis der Richtigkeit ihres Handels. Das ist auch ein ganz lustiger Punkt. Und dieser erwiderte nur, dass die bloße Existenz der Schar Beweis genug ist, ewig nach der Schwertlogik zu leben und zu handeln. Also er war schon, zumindest Oryx selber ist sehr überzeugt von dem, was er tut, und einfach durch seine bloße Existenz fühlt er sich bestätigt, dass das auch richtig ist.
Aber interessant, dass Savathun da so ein bisschen Zweifel durchblicken lässt. Mhm.
Irgendwie hat sie da zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Zweifel. Und nach dem Krieg passiert, naja gut, nicht das, was immer passiert, aber teilen sich die Geschwister auf. Und zwar flieht Savathun mit ihrer Flotte in das Schwarze Loch. Also Harmony, genau, das war das Ding. Harmony liegt ja irgendwie an so einem schwarzen Loch oder die an so einem Rand von einem schwarzen Loch fand diese Kriegskampagne statt, habe ich irgendwo noch gelesen. Das habe ich mir noch nie mit aufgeschrieben. Genau. Und in dieses schwarze Loch rein floh Savathun mit ihrer Flotte, weil sie der Meinung war, dass sie dadurch stärker wird, wenn sie da reinfliegt. Keine Ahnung, wie man das denken kann. Ich fliege mal in ein schwarzes Loch, da werde ich bestimmt stärker. Aber hat sie gedacht, hat sie gemacht. Xivo Arad löste ihre Flotte von der von Oryx, da sie meinte, er schränke sie zu sehr ein. Also sie fühlte sich so ein bisschen untergebuttert von ihm. Und Oryx blieb dann alleine zurück und setzte seinen Kreuzzug fort. Ja, noch was anzumerken zu dem Part von dir?
Nö.
Gut, dann hätte ich noch was zum Zorn von Crota. Das ist aber jetzt ja schon, da kommen wir schon in Destiny 1, ne?
Genau, das würde ich tatsächlich sogar fast in einem Block dann machen, das nächste Mal.
Bitte?
Ich glaube, ich würde das in einem Block das nächste Mal tatsächlich machen.
Dann machen wir das nächste Mal. Dann lassen wir euch jetzt hier so ein bisschen offen mit den, also das ist so der, dann haben wir jetzt eigentlich die Entstehungsgeschichte abgehandelt, bis wir an Destiny 1 rankommen. Mhm. Wir wissen jetzt, wo die entsprechenden wichtigen Charaktere herkommen. Und was mir jetzt parallel beim drüber reden nochmal aufgefallen ist, ich finde, man merkt im Spiel tatsächlich einen Unterschied im Verhalten, im Gegnerverhalten. Jetzt zum Beispiel, wenn du dir Schar überlegst, wie sie angreifen und wie sie vorgehen, und wenn du zum Beispiel das mit Gefallenen vergleichst, finde ich, dass man schon merkt, dass Schar deutlich aggressiver sind.
Ja.
Auch im Gegnerverhalten. Also da merkt man das auch noch mal, dass sie halt dieser Schwertlogik folgen und halt wirklich dieses Vernichtende und ich muss aus einem Kampf siegreich hervorgehen, dass das so richtig tief verankert bei denen drin ist.
Naja, die gefallenen paar Maschinen, die auf einen zufliegen und explodieren, und die Schar denkt
explodieren
sich
explodieren halt einfach selber. Wir lassen die Maschinen weg, brauchen wir nicht. Lauf los.
Wir brüten einfach explodierende.
Ja, die verfluchen die
Akolyten.
Ja, ne? Die Leibeigenen.
Ja.
Die machen dann so einen kleinen Zauber, wutschen und wedeln, ne, mit ihrem Zauberstab, und dann haben sie explodierende Leibeigene. Schön. Dann haben wir ja eigentlich das Thema der Woche auch schon. Also die Schar damit ja erstmal abgeschlossen für heute. Mhm. Nächste Folge geht's dann mit der Geschichte ab Destiny 1 weiter und mit Crota.
Richtig. Und wenn's dann gut geht, dürfte man sogar, wenn es so grob, wenn wir das auf dreimal aufteilen, für euch da draußen ungefähr zu dem Zeitpunkt fertig werden, wo die nächste Season losgeht. Und vielleicht geht's ja dann weiter mit der Schar. Man weiß es
stimmt,
nicht.
Die geht noch 36 Tage, glaube ich, ne? Die aktuelle Season. Mhm.
Genau.
Das sind ja 4 Wochen, 7, 14, 21, 28, 4 Wochen. Ja, das kommt doch genau hin. Perfekt. Ah, das, wenn das passen würde, dann sage ich dir wieder, wir haben wieder Themenmanagement at its best. Ja. Gut, jetzt haben wir noch 2 Themen für heute. Und zwar Waffe der Woche oder dein Thema?
Ich würde mit der Waffe der Woche weitermachen.
Okay, dann lösen wir mein das Geheimnis Thema auf, was die Waffe der Woche denn ist. Wir haben natürlich uns vorher überlegt, welche nehmen wir. Wir hatten erst eigentlich eine andere zur Auswahl und sind aber dann beim Ausarbeiten von der Schar drüber gestolpert, dass es ja Sinn machen würde, über die Dorn zu sprechen.
Genau. Weil die Dorn ist eine Waffe des Leids.
Genau. Und sie feiert ja auch gerade, wobei das habe ich selber nicht mehr ausgearbeitet, da habe ich mich jetzt einfach auf Wally verlassen. Sie feiert ja auch gerade so ein bisschen Revival durch, ich glaube, Armschienen von einem Warlock, ne? Die ja irgendwie in Verbindung mit der Waffe recht gut funktionieren gerade. Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, ich mache erstmal wieder so Grundsätzliches, also über die Perks und über den Aufbau der Waffe. Oder
ja. Den mach.
Ja. Also, exotische Handfeuerwaffe im Kinetik-Slot. Perks sind natürlich erstmal der wichtigste. Der intrinsische Perk ist Zeichen der Verdammnis. Geschosse durchdringen Ziele und verursachen Schaden über Zeit. Kills mit dieser Waffe hinterlassen Überbleibsel. Dann haben wir noch die klassischen Perks drauf. Korkenzieher 3 machen plus Reichweite, Stabilität und Handhabung. Verbesserte Geschosse macht auch plus Reichweite. Dann haben wir noch den texturierten Griff, der macht minus Stabilität und plus Handhabung. Und dann kommt noch Seelenverschlinger, der harmoniert jetzt mit dem intrinsischen Perk. Wird ein Überbleibsel absorbiert, stärkt dies Zeichen der Verdammnis und lädt das Magazin teilweise nach. Das heißt, man stärkt praktisch seinen eigenen intrinsischen Perk damit, wenn man einen Überbleibsel einsammelt. Dann hat das Ganze auch noch eine Katalysatorfassung, der 500 Kills mit der Waffe braucht, um dann freigeschaltet zu sein. Ich weiß, ich habe noch nicht gefunden, wo ich den herkriege. Weißt du das noch, wo der droppt oder wo man den herbekommt oder ob das eine Quest war?
Den Katalysator?
Ja.
Nee,
oder hat man den freigeschaltet im Zuge der Quest sowieso mit einer irgendwie über Banshee? Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ich habe dazu auch nichts gefunden.
Nee, ich glaube, der ist so gedroppt.
Okay. Wenn ihr es weißt, wenn ihr es weißt, wow, Deutsch, wenn ihr es wisst, schreibt es uns gern. Wenn ihr es weisen tut, dann schreibt es uns gern. Genau. Ja, dann hätte ich noch ein bisschen was zur Quest.
Genau, die kann man momentan leider nicht mehr machen, sondern man muss sich die Dorn oder man kann sich die Dorn momentan über den exotischen Kiosk holen, da zwischen den zwei Tresoren.
Den exotischen Kaugummi-Automaten kann man sich den
kaufen. Genau. Ja, du musst ein bisschen was reinschmeißen und dann kommt da so eine kleine Dorn rausgerollert.
Die musst du 3 Tage gießen und dann wird sie groß. Ja. Wolltest du jetzt eigentlich sonst erst den Text machen?
Ja, das kann ich mir vorlesen.
Dann mach du den Text.
Und zwar, es gibt ja weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt, aber ganz viele Waffen, Rüstungsgegenstände, Sparrows, Geister haben auch Lordhexe im Spiel. Und zwar müsst ihr, wenn ihr die Waffe anschaut, A drücken, also steht unten in der Ecke immer, ob man Lore anzeigen kann oder nicht. Und bei der Dorn steht eben folgender Text, ich würde den einfach mal vorlesen. Auf einem Feind loszugehen bedeutet, ihn nicht als ebenbürtig zu betrachten, sondern als Objekt ohne Geist oder Bedeutung. Die Waffen des Leids sind nicht das Endspiel, stattdessen sind sie ein Fahrplan. Jede Evolution, jeder Fortschritt beim Zufügen von Leid und bei der Beherrschung der Zerstörung nährt die hasserfüllte Waffenforschung der Schar. Sie notieren jeden Schrei und nutzen jede Aggression, bis sie sämtliche Methoden verstehen, durch die sich die Herzen, Sinne und Körper der Menschen verwüsten lassen. Und so werden sie uns gegeneinander aufhetzen. Sie nähren unsere Lust, unsere Gier, unsere Angst, bis wir eine Bedrohung für uns selbst darstellen, wie es sich niemand je erträumt hätte. Nutzt sie also, zorniger Schlechter. Erforsche die Dunkelheit in deinem Herzen. Schreite in den Schatten gefallener Helden und wisse, dass du ein Feind der Hoffnung bist. Habe ich gerade gesagt, der Text ist schön.
Vor allen Dingen ist der, also ich finde den Text einerseits, der Anfang ist halt so, ich sag mal, 1:1 Schwertlogik. Ne, einfach nur nochmal auf die Waffe umgemünzt. Der zweite Teil allerdings jetzt beim Vorgelesen bekommen, ich habe ihn mir auch nicht vorher durchgelesen, ist ja eigentlich schon wieder Spoiler für jetzt, oder nicht? Also ich meine, solche Sätze wie erforsche die Dunkelheit in deinem Herzen ist ja eigentlich schon, also ich meine, wenn da drin steht, wortwörtlich erforsche die Dunkelheit in dir, das haben wir ja im Zuge der kompletten Kampagne jetzt in Beyond Light auch gemacht. Dunkelheit
wieder,
selber
ja,
erforschen und anerkennen.
Genau. Die Dorn ist ja so gesehen, oder ist ja eine Waffe der Dunkelheit.
Ja.
Tatsächlich ist sogar die Theorie da, dass das Element sozusagen, das die Dorn hat, das Element sein könnte, was wir in der nächsten großen Erweiterung bekommen.
Aha, also dieses grüne, giftige.
Genau, als Gegenstück zu Arcus.
Ach so, das heißt, die Grundtheorie ist eh, dass wir nachher 3 Licht- und 3 Dunkelfokusse.
Ja, ja, das ist ja schon klar, weil im Spiel steht ja, wenn du auf Stasis wechselst, steht ja Subclasses, also die Mehrzahl okay, für Darkness-Dings.
Aber das wäre ja vom Farbton her, ist es doch auch die gleiche, das gleiche Element, aus dem Hexen, also Schar-Magie besteht, oder nicht?
Genau,
das ist doch auch das Grüne.
Nachdem es in der nächsten Erweiterung eben um Savatun geht, sehr wahrscheinlich. Oder The Witch Queen.
Ja, Witch Queen, ja klar. Ja.
Ist das so, die Vermutung?
Ich glaube, das Werbeposter ist ja auch in den Farben gehalten, ne?
Mhm.
Für Witch Queen. Oh, da haben wir schon wieder hier Mutmaßungsecke eröffnet.
Genau, Arcus ist quasi die Energie, die durch alles fließt. Und dieses grüne Zeugs ist quasi das, was es zersetzt, sozusagen. Ich habe irgendwo den Namen,
ich glaube, ich habe ihn auch schon. Also ich meine, in Form bei den Schar ist es ja dann wahrscheinlich auch ersetzen.
Ich habe das mal erwähnt in der Folge davor, wie das Ganze genannt werden könnte.
Ja, du hattest das, glaube ich, bei deinem parakausalen Thema.
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Aber ich weiß es auch nicht mehr. Aufmerksame Zuhörer haben sich es bestimmt gemerkt, von daher brauchen wir es ja nicht nochmal erwähnen, ansonsten könnt ihr es ja jederzeit nachhören, ne? Sind ja noch nicht so viele Folgen.
Wir erzählen euch nicht alles, ihr müsst auch selber arbeiten.
Genau. Ist ein Mitmach-Podcast. Genau, jetzt hätte ich noch so 2-3 Sachen zur Quest. Also die ist gar nicht so umfangreich. Das einzig Interessante, was bei der Quest war, dass man sich da das aussuchen konnte, was man machen wollte. Also das war so eine der Neuerungen bei der Dorn-Quest-Reihe, dass du nicht darauf angewiesen warst, die Sachen zwingend in einem Abschnitt zu machen, sondern es gab immer mehrere Aufgaben zur Auswahl, die du machen konntest pro Questschritt. Nämlich immer 3 Aktivitäten, die du machen konntest bei jedem Questschritt, dass du so ein bisschen Abwechslung hast und nicht alles zum Beispiel im PvP oder Gambit oder nur in Strikes machen musst. Genau, ganz am Anfang der Quest finden wir einen verbrannten Metallklumpen, der als Dorn identifiziert werden kann und auch repariert werden kann. Hierzu müssen wir dann in den 3 folgenden Questschritten Material zur Reparatur besorgen. Als erstes brauchen wir Hadron-Essenz, die kriegen wir über Eshamir-Beutezüge, Warlock-Kills im PvP oder über Dämmerungsstrikes, wobei Dämmerungsstrikes damals den größten Fortschritt gewährt haben. Zweites Material ist dann Plas-Stahl-Platten, die kriegen wir über Sloan-Beutezüge, Titanen-Kills im PvP oder blinder Quellabschlüsse. Und als letztes brauchen wir noch einen Saphirdraht. Die haben wir bekommen von Enderbray-Beutezügen, Jägerkills im PvP und Eskalationsprotokoll. beim Ausarbeiten dieser Quest habe ich mir gedacht, wie schade, dass es kein Eskalationsprotokoll mehr gibt. Die fand ich eigentlich ganz cool. Genauso wie Blinden Quell, den spielt man auch nicht mehr. Danach müssen wir die Waffe mit dem Licht verbinden. Dazu gilt es, Hüter im PvP mit leere Energie oder Handfeuerwaffen zu töten. Das war der einzige Schritt, wo sich die Leute so ein bisschen beschwert haben, weil man den nur im PvP machen konnte. Das fanden die halt nicht ganz so prall, aber war halt so. Nach einem Besuch, also danach besuchen wir die Kryptarchin Tyra Karn. Tyra wird sie schon heißen, die kann man nicht auf Deutsch vernünftig übersetzen. Genau, auf der Farm, wo wir dann die instand gesetzte Waffe in die Dawn verwandeln danach. Dafür, um die zu verwandeln in die Dawn, müssen wir dann noch als letzten Questschritt die Gebiete Zardev und Telesh sowie Savathûn's Lied in einer härteren Version des normalen Strikes Savathûn's Lied besiegen. Und danach haben wir die Dawn dann auch.
Ja, ist eine fiese Version, weil wenn man es zu schnell gemacht hat, dann muss man es nochmal machen. Weil die beiden Gebiete nicht spawnten. Genau, die zwei Ritter am Schluss.
Genau. Und die hat es aber auch schon ganz schön in sich. Und gerade dieser Bosskampf war auf der härteren Version auch gar nicht ohne. Und wenn du ihn dann noch ziehen musst, das war schon, genau, das war die Quest zur Dorn. Achso, ja, genau, was du noch kurz erwähnen kannst, ist diese Geschichte mit dem, warum das jetzt Revival feiert, das habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Ich spiele auch kein Warlock-Main, muss man sagen, deswegen bin ich da.
Es gibt die Handschuhe für den Warlock, den nekrotischen Griff. Und die hat ja den Perk, wenn du einen Gegner mit einem Nahkampfangriff triffst, dann kriegt er so einen Debuff und auch aus dem gleichen grünen Zeugs wie die Dorn eben. Und wenn der stirbt, verteilt sich das eben auf die anderen Gegner. Also das geht immer so weiter und so fort. Mhm. Und mit der Dorn hat das Ganze einen Synergieeffekt, weil das trifft, wenn du die gleichzeitig mit der Dorn ausrüstest und du schießt mit der Dorn auf den Gegner, dann verbreitet sich das auch weiter durch die Handschuhe. Das ist kein Bug, sondern es ist tatsächlich ein so gewollter Effekt, dass diese zwei Sachen sich sozusagen ergänzen.
Ach so, einfach weil es auch aufgrund des gleichen Elementes ist.
Okay. Macht tatsächlich sehr viel Spaß, spiele ich ganz gern und ich habe, glaube ich, noch nie so viel Dorn gespielt.
Ja, ich sehe das auch immer, dass da viele Leute mit rumrennen. Gerade AdClear-mäßig ist das auch echt gut, so gefühlt.
Richtig, ja. Das letzte Mal so viel Dorn gespielt habe ich, die Dorn hat nämlich auch ein Lore-Buch sozusagen und man musste ungefähr 650 Kills machen pro Seite, um es freizuschalten.
Wie viele Seiten hat das Lore-Buch?
10 oder 12.
Ach ja, das ist ja fast nix.
Ja, 10, glaube ich.
Die 6500 ja. Kills.
Das war ätzend.
Das glaube ich. Habe ich auch nicht gemacht.
Also Dorn war mal die Rose, durch Dunkelheit verzehrt, mit Licht gereinigt, die Lumina. Ich glaube, die einzige Waffe, die 3 Entwicklungsstufen durchgemacht hat im Destiny-Universum. So gesehen. Ja. Aber auf die Lumina gehen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt an.
Ja, dann haben wir ja nur noch dein geheimes Thema.
Richtig. Mein geheimes Thema ist vielleicht so eine Mini-Antwort auf dein geheimes Thema von letzter Woche.
Warte, ich überlege gerade, was mein letztes... Ach ja, ich weiß es wieder. Stumme Charaktere, ja oder nein, ne?
Richtig, weil ich habe jetzt wieder eine PlayStation 4 und habe Destiny 1 angefangen und bin natürlich in den Genuss gekommen, wieder dieses Intro und dann halt wie... was man jetzt auch mit New Light erleben kann, wenn der Geist einen erweckt sozusagen. Also ich habe meinen nicht so hochgelevelten Warlock geopfert, gelöscht, um einfach nochmal alles von vorn zu spielen sozusagen.
Okay.
Und mir dann gedacht, der Geist ist ja eigentlich unsere Stimme. Was ist eigentlich ein Geist? Also mein geheimes Thema sind unser ständiger Begleiter, die Geister sozusagen.
Cool, da bin ich gespannt.
was ist eigentlich der Geist? Nach dem Kollaps des goldenen Zeitalters hat der verwundete Reisende sich selbst verschiedenen Teilen von sich selbst sozusagen getrennt und die kleinen Teilchen sind die Geister, die quasi entstanden sind. Am Anfang habe ich gedacht, aber das habe ich sogar mit dir gemacht. Es gab doch
das Pre-Event da, ne?
Genau, das Event, wo wir dabei waren, als der Reisende wieder erwacht ist. Und da sagt unser Geist, dass sich das anfühlt wie ein Geist, nur irgendwie viel größer sozusagen.
Ah.
Was er spürt. Da musste ich dann dran denken. Genau, jeder Geist, der existiert, ist genau in dem Moment erschaffen worden. Das heißt, es gibt keine neuen Geister, sondern es gibt nur genau die Anzahl, die der Reisende damals erschaffen hat. Was vielleicht, man sagt ja immer, dass Hüter so ein bisschen denken, sie sind unsterblich. Es gibt welche, die sind da sehr unvorsichtig, aber das ist halt leider nicht so. Die Anzahl der Geister ist begrenzt. Irgendwann gibt es keine mehr.
Und vor allen Dingen ist die Anzahl der Geister auch abnehmend, weil es ja immer irgendwie geschafft wird, dann doch nochmal auch Geister töten.
Der letzte prominente Geist sozusagen, der gestorben ist, ist Sagira, der Geist von Osiris.
Genau. Ist ja auch noch gar nicht so lange her, seitdem er ohne Geist auf dem Turm rumsteht.
Genau. Obwohl sie aus Teilen des Reisenden bestehen oder aus dem Reisenden sozusagen gemacht sind, aus wissen Geister nicht oder haben keine Erinnerung oder keine Idee oder keine spezielle Einsicht, was die Natur des Reisenden ist oder was jetzt genau das Licht und die Dunkelheit ist. Jeder Geist hat eine eigene Persönlichkeit und eine eigene Identität, aber nicht unbedingt einen Namen. Die Persönlichkeit kann sich auch ein bisschen ändern, je nachdem, wie derjenige ist, den sie sozusagen erwecken, mit dem sie dann vielleicht verschmelzen oder so eine neurale Verbindung eingehen, neurale Symbiose wird es benannt. Der Wiedererweckte ist sozusagen ein Seelenbegleiter oder Seelenverwandter, kann man es eher sagen, vom Geist sozusagen. Und sie wissen instinktiv, wenn sie die richtigen Überreste von einem Wesen sozusagen gefunden haben. Also sie wissen sofort, ach, das ist jetzt mein Hüter sozusagen.
Okay, also selbst wenn der, also sogar schon vor der Erweckung haben sie diese Verbundenheit, fühlen sie dann einfach.
Genau, wenn man jetzt an Clint denkt, da hat man es ja vorher mit, dass er der Pulled Pork, wie er vorher hieß, ewig rumgereist ist, viele, viele Jahrzehnte nach seinem Hüter gesucht hat und immer noch nicht gefunden hat. Und der hat bestimmt viele, viele andere Überreste gescannt. Also Pulled Pork sowieso, der hat alles gescannt, auch Steine, Plastikteile und so. Er hat so ein bisschen den Ruf als, ja.
Der ist ein bisschen durchgedreht, oder?
Der hat es so bestimmt, dass er einfach gerne gründlich arbeitet.
Ah, okay, sehr gut.
Genau, viele Geister haben viel Zeit damit verbracht, seit dem Kollaps sozusagen nach ihrem Auserwählten zu suchen. Im schlimmsten Falle ist der Auserwählte vielleicht sogar schon, oder der Körper des Auserwählten vielleicht sogar schon tot oder also so weit zerstört, dass der Geist ihn nicht mehr wiedererwecken kann und so die Quest des Geistes sozusagen für immer unerfüllt. Was mir der Satz lässt mich überlegen, ob dir vielleicht auch dann quasi der Reisende ausgesucht hat, was aber nicht sein kann, weil Bolton war ja noch nicht tot, als der Reisende gestorben ist sozusagen.
Ja, stimmt.
Ist die Frage deshalb, wie entscheidet so ein Geist, wer der Richtige ist oder wer nicht? Genau, nur durch den Geist oder durch die Wiedererweckung werden wir zum Hüter, um dadurch das Licht führen zu können. Der Geist ist quasi dafür verantwortlich. Sobald sich ein Geist entscheidet oder sich an den Hüter gebunden hat, kann er keinen anderen wiederbeleben, sondern nur uns sozusagen.
Wäre sonst auch ein bisschen sehr übermächtig.
Genau. Destiny 2 bekommt man mit, dass der Geist so eine Art kurzfristigen katatonischen Zustand einnimmt, wenn das Licht abgeschnitten worden ist von ihm. Das ist quasi der Moment, wo der Reisende die Kabale das Schild um den Reisenden machen und dann fällt unser Geist quasi einfach wie so ein Stein zu Boden. Ansonsten finde ich noch, was kann man noch zum Geist sagen? Geist ist auch dafür verantwortlich, also der ist so ein bisschen eigentlich alles für uns, Begleiter, Scout, der ist unsere persönliche Bibliothek, kann man sagen, kann Maschinen reparieren durch diese Mechanik, also kann alte Maschinen wiedererwecken, sich in Computer einhacken sozusagen, Codes knacken oder kann als Taschenlampe benutzt werden.
Oder in unserem Fall auch einfach als Sprecher.
Genau, kleines Licht sozusagen, wo der Geist es nicht mag, wenn man kleines Licht nennt. und ich habe mir dann gedacht, also ich finde das Thema interessant, vor allem haben Geister im Spiel auch schon so eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Ursprünglich hat man quasi nur seinen Geist gehabt, man konnte die Hülle nicht verändern. Irgendwann wurde im Spiel eingeführt, dass man, also in Destiny 1, dass man Hüllen ändern konnte von den Geistern, die dann auch so gewisse Perks gehabt haben oder die man verändern konnte. Ursprünglich auch zum Lichtlevel beigetragen haben, das haben sie in Destiny 2 wieder entfernt. Und mittlerweile kann man immer noch Perks ändern in den Geistern. Und ja,
und mittlerweile ist man sogar wieder ein bisschen freier geworden, weil man einfach jetzt leere Perk-Slots hat, wo man eigentlich genau, alle Perks ja. reinmachen kann, ähnlich wie bei Waffen, die man findet oder freischaltet oder was auch immer. Das haben sie ja wieder so ein bisschen aufgebrochen und ein bisschen flexibler gemacht.
Du musst der arme Geist leider über sich ergehen lassen, was man sich so für eine Hölle für ihn aussucht. Es gibt ja alle möglichen Hüllen im Spiel.
Ja, und alle eine möglichen Pixel-Hülle, Farben auch noch.
Katzenhülle, ich habe die Bunny-Hülle aus dem Prophecy Dungeon.
Kann man auch Schindluder mit betreiben mit seinem Geist.
Genau, interessant ist, dass solange der Geist überlebt, ist der Hüter sozusagen unsterblich und kann immer wieder belebt werden vom Tod ohne irgendwelche Konsequenzen. Allerdings, also ein Geist kann Verletzungen an dem Hüter innerhalb von Sekunden reparieren. Allerdings hat der Geist tatsächlich manchmal Schwierigkeiten, Exos zu reparieren, sodass es einfacher ist, sie einfach von einfach wieder neu spawnen zu lassen, sozusagen intakt.
Okay. Das gibt mir zu denken, Anmerkung. Mein Main ist ein Exo. Wie oft hat er mich wohl repariert und wie oft nicht? Will ich gar nicht so genau wissen.
Also Geist ist quasi so dein, ist alles für einen. Es gibt in zu über Osiris und Sagira gibt es in dem Lore-Eintrag, also Osiris schreibt, glaube ich, so Gedichte. Und Sagira sagt dann irgendwann, dass sie das ganz gut findet und er sagt nur, hör auf, meine privaten Dateien zu lesen.
Dabei kann sie wahrscheinlich ja, das gar nicht lassen.
Das ist der Nachteil, wenn man irgendwie so einen beständigen Begleiter bei sich hat. Stell dir vor, du lernst irgendwie dein Exo, lernt eine Exo-Dame kennen und na egal.
Ja. Naja, da lernen sich auch zwangsweise zwei Geister kennen, ne? Also vorausgesetzt ist ein Hüter, den ich kennenlerne.
Ja.
Ansonsten wird's weird.
Aber es ist wieder eben, um mal auf dein Thema zu kommen, interessant, warum sich Bungie dazu entschieden hat, den Geist sprechen zu lassen, aber nicht uns selber, weil im Endeffekt werden wir dann ja noch mehr entmündigt, weil ja nicht unser Charakter spricht, was wir vielleicht, also wir hätten vielleicht andere Dinge gesagt, aber er sagt ja gar nichts und dann lässt noch mal jemand anderen für einen sprechen. Also das finde ich fast noch einen Tick schwieriger, aber das ist vielleicht auch das, was Destiny so ein bisschen anders oder besonders macht.
Andersrum würde es aber ja auch, also zum einen ja, wir könnten vielleicht was anderes gesagt haben in manchen Situationen, aber andersrum vielleicht auch nicht und vielleicht ist das auch eher dann so, dass das unterstützen soll, dass Geist und Hüter extrem aufeinander, also die sind ja irgendwie extrem aufeinander eingestellt, einfach dadurch, dass ja auch die Geister sofort die Zugehörigkeit zu ihrem Hüter merken, sobald sie die Überreste finden und so, dass man vielleicht schon, dass die einfach von vornherein schon so eine symbiotische Verbindung haben, dass man dann auch einfach den Geist sprechen lassen kann, weil er eigentlich genau das sagt, was man als Hüter auch sagen würde, weißt du so? Ja. Das könnte damit halt auch beabsichtigt worden sein, ist halt so fraglich. Weiß man nicht.
Genau.
Aber cooles Thema. So viel denn zu den Geistern.
Ich mag meinen Geist.
Ich meine auch. Der ist cool.
Noch ein Fun Fact: Geister haben ja auch, das hat man glaube ich aber auch schon mal, haben ja sprachlich eine Entwicklung durchgemacht, im Deutschen nicht, im Englischen schon. Mit Taken King wurde der Sprecher ersetzt, weil vorher hat es Peter Dinklage gemacht. Das ist der Tyrion Lannister aus Game of Thrones, der Kleinwüchsige. Und er hat die Szenen eingesprochen, ohne sie vor sich zu haben. Und dann haben manche Aussprüche halt ein bisschen weird gewirkt, also so ein bisschen emotionslos oder so. Manche mochten das, andere mochten das nicht. Und dann haben sie halt irgendwann einfach den kompletten Synchronsprecher geändert, als sie neue Zeilen aufgenommen haben.
Ah, okay.
Der dann alles andere rückwirkend neu vertont hat.
Dann kenne ich aber nur den neuen im Englischen, weil ich spiele jetzt gerade seit, weiß ich nicht, 2-3 Wochen das Spiel auch endlich mal auf Englisch. Ich habe es jetzt mal umgestellt.
Ja.
Deswegen bin ich jetzt aber nicht mehr das Lexikon wahrscheinlich für die deutschen Übersetzungen der Begriffe, sondern sitze jetzt wahrscheinlich genauso ratlos ab demnächst neben dir und sag so, ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt.
Ja. Genau, ansonsten wäre es das von uns. Es geht das nächste Mal weiter mit den Machenschaften von Crota.
Genau.
Dem ollen Ding.
Dem Ollen. Einfach nur Crota, dem Ollen. Das finde ich, das reicht schon.
Im Zuge von Crota hören wir dann wieder eine andere Bekannte, über die wir in der ersten Folge nur kurz geredet haben. Eine ehemalige Hüterin. Ah, aber ja. Ich sage jetzt keinen Namen.
Genau.
Ansonsten, wie immer, Anregungen, Wünsche, Ideen, Vorschläge und Fragen vor allem gerne an @d2lorecast stellen.
Gerne auch einfach Twittert Feedback, uns einfach. Wenn irgendwas was gefällt, irgendwas nicht gefällt, schreibt's rein.
Ja.
Hören wir gerne.
Zum Beispiel die Audioqualität, wenn man mit dem falschen Mikro aufnimmt.
Achso, ja, schön, das können wir noch zur letzten Folge erwähnen. Falls ihr euch wundert, warum der Wolfgang so anders geklungen hat. Wir haben nach der Aufgabe hat er festgestellt, dass er nicht sein Mikro aufgenommen hat, sondern das Mikro aus seiner Webcam.
Ja, ist schön, wenn man vor allem die ganze Zeit in dem Mikro spricht und eigentlich ein ganz anderes, aber wie dem auch sei.
Ja, und ich klinge heute ein bisschen komisch, weil ich bin noch erkältet, aber das ist halt mal so.
So, jetzt haben wir wieder eine Viertelstunde.
Perfekt, ist doch okay. Ist nicht ganz so lang wie die längste Folge, aber es reicht, glaube ich, auch.
Ansonsten, wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder einschaltet.
Reinhört.
Zuhört, reinhört. Gerne auch mehrmals, wenn ihr es beim Bett gehen hört.
Genau.
Wir haben einen Clan, der entschuldigt sich immer. Schöne Grüße, Kalle. Wenn du überhaupt jemals so weit kommst. Wenn du so weit kommst, sag Bescheid. Ist jetzt ein kleiner Test.
Genau, ist ein Test, sehr gut.
Ansonsten bleibt gesund. Wir wünschen euch was und
hören uns beim
bis zum nächsten Mal.